Es ist Playoff Time, das ist Triple Double. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist die Legende Dre Vogt. Mein Lieber, wie geht's dir? Hast du geschlafen? Gibt es irgendwie, hast du Elektrolyte? Hast du irgendwelche Tropfen an den Venen? Irgendwas, womit du durch diese Tage kommst?
Spannenderweise habe ich wirklich Elektrolyte hier. Das trinke ich aber immer, auch wenn keine Playoffs sind morgens. Nee, ich gucke ja nicht live, von daher. Also schlafen ist dann schon wichtig, sonst komme ich
ja nicht
in den Tag.
Du bist ja nicht verrückt. Du bist ja nicht verrückt.
Naja, auf der anderen Seite, es kommt dann natürlich schon so, dass wenn ich dann ist meine Einsätze ab, so ab den Conference Finals mache ich wohl alles, wie es aussieht. Das wird natürlich rough. Also wenn das wirklich über 7 Spiele geht, dann bin ich da ja quasi jeden Tag dann bis morgens um 6, halb 7 wach und dann das Kind zur Schule schicken und dann gehe ich ins Bett. Das wird hart, aber das ist ja dann erst Ende Mai und dann haben die Finals. Dann ist es ein bisschen ruhiger, weil du nur alle 3, 4 Tage das Spiel hast. Aber nee, das wären noch ein paar interessante Wochen auf jeden Fall. Aber deswegen muss man zum Anfang ein bisschen den Akku voll haben, damit es am Ende auch reicht.
Man gewinnt so eine Meisterschaft auch nicht im Sprint, ne? Das ist ein Marathon.
Das stimmt.
Ich kann so viele herrlich viele dumme Phrasen dazu packen, aber das ist ja quasi auch der Grund, warum wir dieses Format hier eingerichtet haben, damit wir dumm schnacken können über das, wenn man nicht wie, und das muss man auch sagen, das immer wieder mal betont, das wisst ja jeder, der dir folgt, wenn man in die Tiefe möchte, kann man dir jede Woche bei 26,8 Stunden Content zuhören, was rund um den Basketball in der Welt los ist. Wir machen den kurzen Ausflug und wir gehen rein. Triple-Double. Die Playoffs laufen. Was ist so dein erster Eindruck? Was ist dir bisher so aufgefallen?
Ich wundere mich eigentlich jedes Jahr wieder aufs Neue, dass dieses ganze Thema Physis, was ja manchmal so ein bisschen, soll ich sagen, fast schon irgendwie eine Urban Legend ist, dass Teams so wie mehr wollen oder das ein Team härter spielt als das andere. Das, oder die Mentalität stimmt oder nicht, das packe ich auch im Fußball oft so ein bisschen weg in, naja, da wusste der Kollege wahrscheinlich nicht, was er schreiben sollte oder wusste nicht, was taktisch passiert ist. Dann war es im Endeffekt dann halt die Mentalität. Aber man merkt es, finde ich, in den NBA-Playoffs schon. Und das nur nicht mal immer junge Teams, das können auch erfahrene Teams sein, wie zum Beispiel die Lakers in dem ersten Spiel gegen Minnesota, dass es durchaus so ist, dass wenn man in so ein Spiel reinkommt und man nicht das Level der Intensität halt hat, was der Gegner hat, also ne, wie hart die spielen, nicht im Sinne von unfair, aber einfach, ne, dass da körperlich mehr gegengehalten wird, dass dann auch mal ein Ellenbogen stehen bleibt, dass man nicht unbedingt immer frei dahinlaufen kann, wo man möchte, weil einer im Weg steht, dass das einfach oft auch spielentscheidend ist und oft auch schon spielentscheidend im ersten Viertel, weil dann Teams eine gewisse Zeit brauchen manchmal, um wirklich das so anzunehmen, den Kampf. Wie gesagt, das sind ja alles so Phrasen, die man eigentlich nicht hören möchte, aber das hat man jetzt wieder gesehen, ob es jetzt zum Beispiel die Lakers waren gegen Minnesota zu Beginn. Ich würde auch sagen, dass Houston auf eine weirde Art und Weise gegen Golden State zu Beginn so ein bisschen da auch überrascht war, wie hart die gespielt haben. Und das, finde ich, war letztes Jahr auch schon so. Und irgendwie sieht man das jedes Jahr aufs Neue. Vielleicht sieht man es jetzt auch mehr, weil man einfach mehr Spiele sehen kann, als ich als vor 20 Jahren. Aber das finde ich schon erstaunlich, dass da wirklich so ein, wenn es da so ein Gap gibt, dass dann das oft spielentscheidend ist. Und das Witzige ist dann, wenn so eine Serie weiterläuft, dann sieht man das nicht mehr. Sondern dann wissen beide, worum es geht. Ne? Und wenn man jetzt global nochmal über die jetzigen Stände spricht, dann muss man sagen, wir kommen jetzt vor Spiel 3, wir haben jetzt überall 2 Spiele gesehen. Jetzt kommen wir dahin, wo so ein bisschen das Schachspiel der Trainer losgeht. Ne? Dann machen wir ein bisschen was anderes als in den ersten beiden Partien. Und jetzt wird es eigentlich erst richtig interessant. Man sagt ja auch oft, eine Serie beginnt erst, wenn das Heimteam verloren hat. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, also einmal im Osten. Und wenn man natürlich 2 Spiele zu Hause gewonnen hat, fährt dann in die Fremde als Favorit. Das ist natürlich Spiel 3 dann Must-Win für den Außenseiter, zum Beispiel jetzt bei Pacers gegen Bucks. Duell 4 gegen 5 wird sehr interessant, wenn auf so ein Spiel 3 passiert. Und jetzt geht es eigentlich richtig los. Die ersten beiden Spiele sind meistens so ein bisschen, außer das Heimteam verliert das erste Spiel, sind dann so oft so ein bisschen, erstmal reinkommen in die Serie.
Ja, interessanter Blickwinkel. Ich habe das ja in der Vergangenheit so ein bisschen als Fan von außen auch schon überraschend mitbekommen, wenn dann auf einmal Favoriten gestorben sind, was ja immer mal wieder passiert ist, die auch vielleicht durch eine tolle Saison sind, aber dann Erfahrung und vielleicht auch der eine besagte Ellbogen oder diese Crunch-Time in den Playoffs halt ein kleines bisschen was anderes ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass Der Westen vor allem, und da lassen wir uns damit mal anfangen, vielleicht mal Blick, dass auch noch die Duelle sind, auch die auch nochmal ein anderes Feuer haben, wenn ich mir die Ergebnisse bisher angeguckt habe. Aber du bist der Experte, gib mir einen Überblick. Was ist im Westen los?
Ja, der Westen, Gott sei Dank, muss man sagen, hält so ein bisschen das, was man sich versprochen hat von den Serien. Ich habe es eben angesprochen. Also, wir haben drei Aufeinandertreffen, die jetzt bei 1-1 stehen, also Nuggets gegen Clippers. Wir haben Lakers, Timberwolves und Rockets Warriors. Überall ausgeglichen. Alles Spiele gewesen, die echt auch super ansehnlich waren, wo man auch eine Menge mitnehmen konnte. Und ich sag, das waren die drei Serien, wo wir sagen, ey, das ist krass, dass wir sowas überhaupt in der ersten Runde bekommen. Ich wüsste auch nicht, dass wir in der ersten Runde schon mal so viele Serien hatten, die so auf dem Niveau waren. Also der Western Conference sagen wir ja quasi seit 20 Jahren, oh, das ist ja krass, was da abgeht. Aber jetzt in den Playoffs das auch so zu sehen, und ich glaube, die Serie, die werden alle mindestens 6 Spiele gehen. Das macht richtig, richtig Spaß. Natürlich haben wir auch Thunder gegen Grizzlies. Da war Spiel 1 was mit 53 Punkten. Das musste ich dann ja im Endeffekt auch kommentieren. Das war natürlich kein Spaß. Das scheint jetzt schon durch zu sein. 2-0 führt Oklahoma City und wirken so überlegen, dass die wahrscheinlich nicht in Probleme kommen da. Die haben jetzt 6 Spiele gemacht gegen die Grizzlies und haben alle 6 wirklich mit, ich glaube, alle mit mindestens 15, glaube ich, gewonnen, über zweistellig. Ja.
Da muss ich rein. Liegt das daran, weil die auch wirklich, also das ist ja auch wirklich eines der Teams, die so stark durch die Saison gegangen sind, die auch einige in der Vergangenheit, aber das voll mit in die Playoffs nehmen können. Liegt das daran, weil der Gegner so schwach ist oder weil die wirklich so stark sind?
Die sind zum einen sind die sehr stark. Zum anderen, glaube ich, die haben ja auch Internet. Ne? Die lesen ja auch, was geschrieben wird. Man darf man nicht vergessen, die Spieler, ist ja nicht mal nur so, dass die jetzt jeden Morgen online gehen und sagen, was haben die jetzt über mich geschrieben, aber ne, die leben ja auch in der richtigen Welt und die kriegen natürlich auch mit. Die reden ja mit ihren, was ich, Family, Friends und so und kriegen dann ja auch mit so einem Motto, hey, hier, ne, was ich, da, über euch wird ja gesagt, ihr habt nicht die Erfahrung und so. Und das macht natürlich was mit dir, dass du dann reingehst und sagst, so, wir zeigen mal direkt hier, wo der Bartel im Most holt. Klar sind die Grizzlies auch jetzt nicht wahnsinnig gut, aber darf man nicht vergessen, hätten die 3 Spiele mehr gewonnen, dann hätten die einen Heimvorteil gehabt in der ersten Runde. Also das ist auch nicht so, dass es jetzt so ein typisches Team ist, das irgendwie in die Playoffs gesneakt ist, jetzt übers Play-in-Tournament, sondern die sind schon eigentlich sehr, sehr gut. Haben die ein paar Verletzungen, klar, aber dass die so chancenlos sind, das sollte man eigentlich nicht meinen. Aber das zeigt, wie gesagt, wie gut die Thunder jetzt sind. Und lass sie Spiel 3 verlieren, dann steht es nur noch 2-1. Dann kann man vielleicht wieder anfangen, ne, vielleicht sind sie doch nicht so gut, aber so. Aber alles, was wir da jetzt gesehen haben, die Defensive, wie sie überhaupt Basketball spielen, das ist alles, was wir auch während der regulären Saison gesehen haben. Von daher, die sind wahnsinnig gut. Und nur weil sie vielleicht nicht diesen zweiten großen Namen haben, neben Shai Gilgeous-Alexander, heißt das noch lange nicht, dass die kein Titelfavorit sind. Naja, und die ganz anderen Serien, das wird einfach total, total geil. Jetzt gerade auch Spiel 3 wird wahnsinnig interessant sein. Weil wenn es 1-1 steht nach den ersten beiden Spielen, kommt ja Spiel 3 und 4 nochmal eine extra Bedeutung zu, weil je nachdem, ne, wer jetzt Spiel 3 gewinnt, für den anderen ist dann Spiel 4 wahrscheinlich dann Must-Win. Und das ist einfach total geil. Deswegen sage ich, also diese drei Serien sind einfach ein absolutes Geschenk. Und auch taktisch und was auf dem Feld vor sich geht, natürlich extrem spannend. Bisschen blöd, dass jetzt Jimmy Butler ja gestern oder heute Nacht da auf den Steiß gefallen ist. Mal abwarten, ob der länger ausfällt oder nicht. Das möchte man natürlich nicht sehen. Aber wie gesagt, die drei Serien, da wünscht man sich eigentlich, ehrlich gesagt, 7 Spiele bei jeder einzelnen.
Ja, finde ich auch. Prognosen sind, glaube ich, auch ein kleines bisschen Quatsch. Ne? Es ist total lustig. Stichwort Internet, das Social Media dafür sorgt, dass mir also jeden Tag irgendwelche anderen gerappten oder analysierten Forecasts für diese Serien in meine Timeline gespült werden. Wir lassen das, glaube ich, mal aus. Ne? Oder, also, ich meine, sowas wie Warriors in 7 habe ich ein paar Mal gelesen. Würdest du dich irgendwo aus dem Fenster lehnen wollen oder ist das alles noch ziemlich offen?
Ich sag mal so, man macht natürlich ich mach's immer so, dass ich eigentlich, ich fülle zwar auch so ein Bracket über das ganze Ding aus, aber in der Regel bin ich ja kein Fan von, weil ich immer denke, es tut sich so viel von Runde zu Runde. Ne, ich mir lasse jetzt zum Beispiel die Lakers jetzt über 7 Spiele gehen müssen oder die Timberwolves, ist ja egal, und dann gewinnen die vielleicht und vielleicht jetzt, wenn bei den Warriors Butler länger ausfällt, cruisen dann die Rockets 4-1 dadurch, kann ja passieren. Und dann kommen, wie gesagt, Lakers Timberwolves da rein, komplett leer und alle nach einer Krankenserie und müssen dann in Houston ran und Spiel 1 ist vielleicht ein Blowout, vielleicht auch Spiel 2 und dann zum Rücken zur Wand. Nee, man darf nicht vergessen, dass man diese einzelnen Serien einfach nicht isoliert sehen darf. Genau wie man eigentlich auch die einzelnen Spiele nicht isoliert sehen darf. Und was ich immer bemerkenswert finde bei Kollegen oder Creatern, ist, dass sie halt von Spiel zu Spiel einfach immer irgendwie, also gefühlt brennt immer der Himmel. Also egal, welches Team gewinnt, das war es dann für das andere Team. Und das ist natürlich immer ein bisschen peinlich. Also Leute schon gucken, dass man eine Serie als Ganzes begreift, guckt, was vielleicht von Serie oder von Spiel zu Spiel passiert ist, was da Veränderungen gab. Und das macht es ja einfach so wahnsinnig interessant. Wenn du halt maximal 7 Mal gegen den Gegner spielst, kannst du natürlich von Spiel zu Spiel Sachen ausdenken. Und es gibt ja immer so ein Auf und Ab oft in diesen wirklich engen Serien. Und das Geile ist ja, am Ende bist du blank, was so taktische Kniffe angeht. Am Ende geht es darum, jeder weiß, was der andere machen will. Und dann geht es wirklich darum, wer hat die Spieler, die in Drucksituationen dann wirklich den Ball in den Korb werfen, die richtigen Entscheidungen treffen, die defensiv da sind. Und dann wird es halt auch wirklich oft dramatisch und gut, auch wenn Spiel 7 oftmals qualitativ nicht so richtig gut sind, weil eben die Nerven eine Rolle spielen, der Druck groß ist und beide Teams eben genau wissen, was der andere macht. Aber das ist, wie gesagt, so eine Serie, gerade wenn sie eng ist, macht einfach wahnsinnig Spaß. Und ich hoffe einfach, wir sehen wirklich 7 Spiele, auch wenn ich die 3 Serien alle mit 6 Spielen getippt habe, aber ich will überall Game 7 haben.
Ich liebe das, alter Schwede. Ich habe auch ein bisschen Bock drauf. Bei Osten wird, glaube ich, weniger Game 7 liefern. Und ich habe ehrlicherweise die Sorge, dass ausgerechnet meine Knicks dafür sorgen werden, dass es hier da schon nervenaufreibend ist. Und du musst mir mal einen Blick in den Osten geben. Ich glaube, es wirkt so, als Top 3 von 4 Serien ziemlich deutlich sind. Ich komme wieder zurück zu meinem Social Media Grind. Gestern Nacht habe ich einen Typen gesehen, der die durchgerappt hat. Ich weiß nicht, ob ich dir das geschickt hatte. Und der rappt von Knicks in 7 und sagt, Detroit hat Talent, New York hat Herz. Und wenn ich mir angucke, wie die New Yorker Fans, und das ist ja auch etwas, weißt du auch, Entschuldigung, langer Ausflug gerade, aber ich werde viel über die Knicks reden müssen, solange die da sind. Denn du kennst es, du weißt, ich mache das seit 40 Jahren mit denen und es hat sehr viel Leid. Das sind diese Momente, die habe ich einfach verdient. Zu sehen, wie die nach Spiel 1 so voller Feuer reingegangen sind, so Dinge wie $400 billigstes Ticket. Ich habe das Gefühl, da saugt wieder eine ganze Stadt auf, dass die New York Knicks wieder eine Rolle spielen können in der NBA. Und dann kommt Detroit und fuckt die ab, weil die einfach Talent haben. Erklär mir was über die Serien im Osten.
Solltest vielleicht nicht irgendwelche Instagram-Rapper für deine Basketball-Expertise frequentieren,
wenn ich ehrlich bin.
Also,
aber das macht mich unsicher. Du weißt, die flüstern mir das ins Ohr, aber ich brauche ja dich, damit das hier...
Das, also ja, ich weiß gar nicht, was ich für einen Vergleich anstellen kann, der jugendfrei ist. Also es ist eigentlich genau andersrum. Ne? Die Knicks haben das Talent. Natürlich auch eine Menge Herz, aber Detroit kam auch gerade jetzt in Spiel 2 mehr so übers Herz und über den Fight. Und die Knicks haben sich dann gerade im 4. Viertel, wenn Karl Towns im 4. Viertel nicht einmal auf den Korb wirft, würde ich denken, dass vielleicht auch taktisch vielleicht ist eine oder andere ein bisschen schief gelaufen. Aber im Endeffekt ist es so, klar, im Osten haben wir 3 klare Serien. Und ich komme noch zurück zu den Knicks. Man kann hoffen, dass, wie gesagt, die Bucks zu Hause vielleicht die beiden Spiele gewinnen. Da ist ja auch viel böses Blut zwischen Bucks und Pacers, dass es noch vielleicht ein bisschen länger wird. Aber ich denke, es ist natürlich schon Hypothek, wenn du zu Hause kein Spiel verlieren darfst, um nicht 1-3 wenigstens zurückzuliegen. Das ist schon schwierig. Cavaliers gegen Heat. Ich meine, es fand ich ganz interessant, dass Darius Garland, der Guard, wurde nach dem Spiel gefragt. So, ja, ihr habt jetzt, die Heat haben ja zuletzt viele Ballverluste beim Gegner provoziert und ihr habt das super hinbekommen, die ersten beiden Spiele. Wie geht das? Wie macht ihr das? Normal hörst du dann einfach Sachen wie, ja, wir passen gut auf den Ball auf oder wir sind super fokussiert und aber wir denken von Spiel zu Spiel. Und der sagt einfach, unser Gameplan war halt, Tyler Hero zu attackieren und generell die schlechten Verteidiger, die da haben. Und das läuft so. Und dann denkst du so, okay, cool. Tell us how you really feel. Aber das sieht ja auch jeder. Ich denke nicht, dass sie da zurückkommen können. Vielleicht können zu Hause immer ein Spiel gewinnen. Da würde ich auch von ausgehen, dass sie mindestens 1 gewinnen. Aber das ist Gentleman Sweep. Und Celtics gegen Magic. Natürlich schade aus deutscher Sicht, dass jetzt Orlando da nicht in der Lage war, Spiel 2 zu gewinnen. Jason Tatum war ja raus mit seiner Handgelenksprellung. Die sind natürlich jetzt auch im Spiel 3 im Rücken zur Wand. Ich denke auch, dass sie mindestens ein Ding nehmen. Aber um es wirklich interessant werden zu lassen, hätte man dieses 2. Spiel gewinnen müssen ohne Tatum. Und ich denke, die Celtics als Meister sind einfach da ein bisschen zu reif. Aber dann kommen wir eben zu den Knicks gegen die Pistons. Und auch da habe ich jetzt keinen Sweep gesehen. Allerdings ist es so, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, man wundert sich manchmal, wie schnell junge Teams oder Teams, die nicht so Playoff-erfahren sind, dann doch wachsen innerhalb von einer Serie. Wenn man gesehen hat, wie die Pistons Spiel 1 verloren haben, dann im vierten Viertel, wo sie irgendwann mal dann so wirklich schlechte Entscheidungen getroffen haben und nicht ganz präsent waren und die Knicks haben das voll ausgenutzt, dann muss man sagen, ja klar, das passte genau in das, dieses Narrativ, dass sie ja so jung sind, die Pistons. Jetzt waren sie aber da. Ne? Und die haben halt ein paar Jungs, das sind halt so echt ein paar Bad Boys, da spricht man ja gerne von, wenn es um Detroit geht, die gegenhalten. Dennis Schröder war klatsch, hat ein paar wichtige Dinger getroffen. Sie haben ein paar Matchups gemolken, also Tobias Harrison immer wieder gegen auch Jalen Brunson dann gestellt. Aber ich denke mir, die Knicks haben einfach einiges mehr Talent. Also gerade mit Brunson und Towns. Und Brunson hat ja quasi alles alleine gemacht, mehr oder weniger dann im vierten Viertel. Manchmal verrennt man sich dann auch auf so eine Option als Trainer. Aber das Gute ist eben, wie gesagt, von Partie zu Partie kannst du dann ja, siehst die Sachen ja, wenn ein Spiel vorbei ist, die gehen ja direkt in Videokeller, sag ich mal, und fangen an dann zu gucken. Wenn der Headcoach dann mit seinen Pressekonferenzen fertig ist, dann wird geguckt, was machen wir denn zum nächsten Spiel anders. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Knicks auch dann sogar Spiel 3 gewinnen. Aber das ist eine geile Serie, weil es eben gut abgeht. Aber vielleicht nur ein Wort zu den New Yorker Fans. Ich finde, das ist so die Fanbase, die für mich, wo ich am ambivalentesten drauf schaue. Weil wenn du im Garden bist oder wenn du auch die Spiele am Fernseher siehst, das ist eine der wenigen Hallen, wo man merkt, Alter, da geht's halt krank ab. So, ne, das ist, du hast gesagt, es ist brutal teuer, es sind viele Millionäre, aber trotzdem geht's halt ab. Und es ist trotzdem laut und wenn man schon mal im Garden war, dann weiß man es auch mega zu schätzen, dass man da ist, weil da einfach so viel auch gewachsene Fankultur, nicht wie bei uns natürlich mit den Ultras, aber ne, das sind Leute, die sitzen da seit 30 Jahren. Die haben es auch mal geschafft mit der Kohle, konnten sich dann eine Dauerkarte haben und seitdem sind die halt da. So, und das merkt man. Die haben Ahnung, die wissen, wann sie jubeln und wann halt nicht. Du hast die Stars da und alles. Aber was dann abgeht, wenn die ein Spiel gewinnen in den Playoffs vorm Garden, und das ist ja einfach, das ist bodenlos. Ne? Also es gibt ja das schöne amerikanische Sprichwort, act like you've been there, also benehm dich so, als hättest du das schon mal geschafft. Ne? Einfach ein bisschen locker, ein bisschen hinnehmen. Und das scheinen die gar nicht zu beherzigen. Also, und das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich finde im Garden viel klasse auch. Ne, wie gesagt, es macht wirklich auch Spaß, da zu sein und die Fans zu erleben. Und dann, was vorm Garden abgeht, was natürlich auch über Social Media ausgespielt wird, was sicherlich auch das Ganze befeuert, da muss ich sagen, das ist genauso, wie gesagt, so Boden wie gottlos. Und das sind, brauchen die nix eigentlich auch nicht. Aber immerhin, was ich cool finde.
Aber pass auf, es ist doch immer irgendwie der Mob, der durchdreht.
Ja, aber warum? Weißt du warum? Weil man die erste Runde gewonnen hat? Ich sag mal,
Jahre lang nichts hatte.
Ja, mehr als 30 Jahre. 1973 war der letzte Titel. Aber da greift dieses Ding, was ich auch bei Richtung Autokurse bei Fußball-WM sage. Du darfst erst Autokurse fahren, wenn du das Spiel gewinnst, weil wenn du dieses Spiel hättest verloren hättest, wenn du gesagt hättest, ne, das war okay, mehr habe ich nicht erwartet. Vorher bitte nicht. So, und genauso ist es da jetzt auch. Wenn du mit der ersten Runde, wenn du so schon so abgehst, dann hast du wahrscheinlich auch nicht großartig Hoffnung, dass dein Team weit kommt, wenn ich ehrlich bin. So, und das müsste man den Leuten nochmal erklären, glaube ich.
Ja, fair. Ich fühle das ein kleines bisschen, auch weil natürlich dieser Hunger und dieser Garden ja natürlich auch das Jahre, Jahrzehnte voller Frust hatte und immer nur kleine Highlights in so vielen Dekaden. Viele von denen, die da jubeln, die haben letztes Jahr das erste Mal wieder jubeln dürfen bei einem Playoff-Spiel. Und vorher haben sie es wahrscheinlich nie live erlebt. Deswegen kann ich das ein bisschen nachvollziehen. So, es hat dann auch so ein bisschen europäischen Vibe von, okay, wir übertreiben es ultramäßig ein kleines bisschen.
Weiß ich aber gar nicht. Weißt du was, klar, wenn Inter Mailand jetzt die Bayern abzieht und du bist danach vorm San Siro, glaube ich kaum, dass da Leute sich so benehmen wie bei den Spielen der Knicks. Also ich würde sogar in den Raum stellen wollen, dass manche Leute, die da vorm Garden dann stehen, gar nicht im Garden drin waren.
So, ja, weil sie sich Tickets nicht leisten können. Aber das ist, geh mal bei Liverpool vor Stadion, wenn die ein Spiel gewonnen haben, da geht's genauso ab.
Weiß ich nicht. Wenn Liverpool Man U schlägt, ich meine, klar, Schmähgesänge und alles im Spiel, aber ich glaube nicht, dass sie davor stehen und halt blank ziehen und vor allem, wenn du irgendwie irgendein Spiel Dienstagabend im FA Cup gewinnst, also glaube ich nicht, dass die so abgehen, wenn ich ehrlich bin. Das im Stadion, klar, Leidenschaften alles, aber nicht danach, das ist ja auch
aber wenn man, ja, fair. Werden wir nicht auf eins kommen? Ich bin halt, ich mag die Bilder, weil auch, und das ist ja das Problem, Knicks gehen durch, merken, okay, Cleveland zieht weg. Das ist vielleicht auch die Überraschung ein bisschen in der Rechnung der Knicks gewesen. Boston kommst du nicht ganz hinterher, gewinnst nicht gegen die Großen, also bist du best of the rest. Und dann wird dir halt ausgerechnet Detroit zugespielt, was aus Knicks Sicht, ja, und danach vielleicht die Celtics, ja, auch alles so immer Arbeiterbasketball gegeneinander sein wird jetzt die ganze Zeit, egal wie viel Talent die Knicks haben. Deswegen, Ich fühle das ein bisschen mit und ich hoffe auf einen Sieg. Das letzte Social Media Asset, das ich mitgekriegt habe, war, da hat irgendein Typ gepostet, Ticket für den Garten, für ein Spiel $400, Ticket fürs Auswärtsspiel plus Hotel plus Flug plus Essen auch $400. Das heißt, wenn es
Ja.
gut läuft, gehen sie vielleicht alle nach Detroit.
Ja, Detroit ist relativ billig, das stimmt, ja.
Da, okay. Ich merke schon. Ich bin immer da. Wenn du auch da, ich sehe schon, wir beide würden nicht im was auch immer, im Mob mit tanzen wahrscheinlich. Ne, dich würde
Du
ich nicht mit
folgst einfach den
reinkriegen.
falschen Accounts, das ist das Problem, sag ich dir.
Okay. Ist eine kleine Jubelgeschichte. Ja, und du hast recht. Das ist ein ziemlich Rabbit Hole, in dem ich da unterwegs bin, manchmal bei dem ganzen Trash, den ich mir angucke. Egal. Stichwort Trash. Es ist, und mal ganz kurz raus aus den Playoffs, denn sie sind raus aus den Playoffs. Das ist auch wieder eine lustige Social Media Geschichte. Du wirst mich dafür töten, dass ich immer mit meinem ganzen Instagram-Scheiß komme. Aber es war auch eine Headline, Ironie. Die Mavericks sind nach 77 Tagen, nachdem sie Doncic getradet haben, rausgeflogen. Nachdem sie die 77 getradet haben, sind sie raus. Schiebe ich zur Seite. Ich kann, muss ja nicht drauf reagieren, Dre. Ich merke schon, die Stirn runzelt schon. Aber gib mir mal ein Gefühl von dir. Das ist ja vielleicht eine der ersten Fazit, die man wirklich mal ziehen kann. Mal, was bedeutet das? Ich habe dann auch Dirk Nowitzki, ist der noch, Mark Cuban. Sorgen die Mavericks gerade dafür, dass sie sich häuten und nochmal ganz von vorne anfangen müssen als Franchise? Sollten sie lieber umziehen? Oder ist das alles Quatsch und ist das einfach nur Basketball-Business?
Ich sehe schon, du hast den Artikel nicht gelesen, der auf ESPN stand. Also natürlich, 77 Tage nach dem Trade ausgeschieden. Ja, kann man natürlich jetzt kosmisch draus machen, was man möchte. Viel spannender war aber, dass Nico Harrison, der General Manager, der da diesen Trade gemacht hat mit dem Besitzer, hatte erst eine so eine, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, also eine geheime Pressekonferenz, die ja nicht, also wo keine Bilder veröffentlicht werden durften und so gemacht, haben wir, glaube ich, auch schon darüber gesprochen. Und dann war ja aber klar, wenn die ausscheiden, gibt es die richtige Season-Ending-Presskonferenz, also Exit-Interviews. Und die kamen natürlich jetzt auch. Und ich meine, klar, viele Fragen wären auch so gestellt worden, aber natürlich, nachdem dann eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher das andere lief, gab es natürlich jetzt nochmal doppelt und dreifach die Fragen in Richtung, ne, was ist eigentlich bei dem Trade passiert und wie sieht man das denn rückblickend? Und diese Fragen kamen alle auch. Und das war dann schon die Antworten, die dann kamen. Und ja, nee, also wir sind keine, also gucken gar nicht zurück, irgendwie denken, wir hätten was anders gemacht, das war alles genau richtig, wir hatten ein bisschen Pech mit Verletzungen, nächstes Jahr greifen wir an und dann werden sich alle auch entschuldigen, weil dann sind wir ein Meisterschaftsteam und so. Wie gesagt, kann man ja irgendwo auch, wenn man alles rosarot sieht, so sehen, wenn alle fit sind, sind die auch gut. Aber dann kam eben ein Artikel raus bei ESPN.com von Tim McMahon, das ist so jemand, der die letzten 20 Jahre, glaube ich, da ein- und ausgeht in Dallas, wo er so ein bisschen Beatwriter war und dann war er halt für ESPN so zuständig für Oklahoma City, Houston und Dallas und lebt, glaube ich, auch in Dallas. Und der hat dann halt mal wirklich so ein langes Feature geschrieben mit vielen Internas, was da eigentlich passiert ist in den letzten Monaten oder sogar Jahren, muss man sagen. Und wenn man das jetzt gelesen hat, dann, und das ist wirklich ein geschätzter Kollege, wo man auch weiß, das ist alles hieb- und stichfest, was er da veröffentlicht, dann weiß man jetzt, dass da intern hinter den Kulissen einfach Nico Harrison über die letzten Monate oder Jahre sogar einfach seine Machtposition immer weiter ausgebaut hat. Also hat zum Beispiel einen sehr, sehr verdienten ja, Leiter der medizinischen Abteilung, nenne ich ihn mal, eine Casey Smith gefeuert, der ein guter Freund ist von Dirk Nowitzki auch, hat den gefeuert in so einem Videocall, weil sie sich persönlich nicht treffen konnten, weil seine Mutter schwer krank war. Und einfach, wie gesagt, fast 20 Jahre einfach rausgeschmissen, ohne irgendwie zu würdigen, was er eigentlich geleistet hat. Und das ist ein guter Mann. Der war vorher auch beim Team, oder zwischendurch beim Team USA, der Medizinchef, sage ich mal. Ist dann direkt auch zu deinen Knicks gegangen, weil Jalen Brunson gesagt hat, Alter, den brauchen wir sofort. Ne, weil er kannte den ja noch aus Zeit aus Dallas. Und im Artikel wird das so ein bisschen beschrieben, so als der Punkt, wo es wirklich dann bergab ging. Und der Grund, warum der entlassen wurde, war, weil er wohl immer bei vielen Entscheidungen auch gesagt hat, oh, weiß ich nicht, ein bisschen Bedenkenträger war und Nico Harrison, das wird zitiert an der Quelle, sagte, der hat sich von dem bedroht gefühlt, weil er einfach nicht so ein Yes-Man war. Und dann geht es halt weiter und das wird ein Bild gezeichnet von Nico Harrison als einer, der wirklich, ne, auch diesen Doncic-Trade wohl durchzieht, weil er sich so ein bisschen fühlt, als wäre dieser Doncic eben einer, den man nicht vertrauen kann, der nicht mitzieht mit seiner Vision dieser Mannschaft und ultimativ ihn deswegen auch dann halt fortschickt. Und dass das wirklich über Monate wirklich immer mehr, immer schlimmer wurde, Situation. und dass die Mavs da intern wirklich auch arg zerstritten sind. Also die Nachfolger im medizinischen Stab auch stellenweise Entscheidungen getroffen haben, die wohl zurückzuführen sind auf die Verletzungen, die sie da jetzt hatten. Also wirklich ganz, ganz bittere Geschichte, die da jetzt rausgekommen ist. Und man muss sich wirklich ja, Sorgen um diese Franchise halt machen, weil das ist mit das Schlimmste, was passieren kann, wenn, und die Mets haben jetzt nicht große Möglichkeiten, neue Spieler zu holen im Sommer als Free Agents, aber wenn du Spieler holen willst und Spieler haben den Eindruck, Alter, ich kann da nicht hingehen, weil medizinisch, die passen da nicht auf mich auf, ne, sondern die treffen Entscheidungen vielleicht, die nicht in meinem Interesse sind. Der Doncic-Trade, ne, das ist ja eh was, wo viele jetzt sagen, Gottes Willen, was haben die überhaupt gemacht? Ich bin gespannt, was da passiert. Also das scheint wirklich hinter den Kulissen auf Management-Ebene einfach, es ist wirklich drunter und drüber zu gehen und du hast so einen Machtmensch wie Nico Harrison, der davon nicht zurückschreckt und boah, also Knicks-Fans dagegen, glaube ich, können sich wirklich freuen, aber Mavs-Fans gerade, das ist wahrscheinlich mit das Schwerste, wenn es nicht gerade um die ganz miesen Teams geht, weil also ich weiß nicht, wie man momentan guten Gewissens da für die Mavs jubeln kann. Weil das so alles im Argen liegt, ja.
Ja, es gibt ja zwei Dinge, die noch vielleicht mit von mir mit als Extrafrage rankommt. Jetzt gibt es ja nicht so die Möglichkeit, dass du so, keine Ahnung, fußballmäßig Schalke 04 abstürzt in die untere Liga und dann eventuell die Existenz einer Franchise gefährdet. Das passiert hier alles nicht. Gibt es denn aber andersrum aus der Geschichte so Bilder und Geschichte von Franchises, wo Vergleichbares passiert ist, die quasi von innen so zerstört wurden, dass man ein Gefühl dafür haben kann, was das bedeutet? Also braucht es einen Trade und sie sind wieder da? Oder ist das jetzt erstmal 10 Jahre Frust?
Ich meine, das Team selber, wenn alle fit sind, dann muss sie abwarten, wann Kyrie Irving nach seinem Kreuzband zurückkommt. Dann ist das natürlich nach wie vor, muss man sagen, das ist eine Mannschaft. Da kann man sich vorstellen, dass sie nächstes Jahr auch um die Conference Finals mitspielen. Aber das ist alles auf dem Papier. Weißt du, immer wenn sich jetzt diese ganze Sache hinter den Kulissen jetzt mal so einen Einblick bekommen hat, das kann ja auch sein, dass da so eine schlechte Stimmung herrscht, dass das Talent dann auch nicht reicht, um das irgendwie ne, zu kompensieren, wenn es hinter den Kulissen so abgeht. Traditionell oder geschichtlich gesehen, Mannschaften, die so auseinandergefallen sind. Ich meine, deine Knicks hatten natürlich Ewigkeiten Probleme mit ihrem Besitzer, James Dolan, der immer mitgeschwingert hat und machen und getan hat und auch dann schlechte Entscheidungen getroffen hat. Aber das, obwohl es war auch schon schlimm, da war ja auch viel so ein verkauftes Team etc. Ich überlege gerade, wo wir, meine, klar, wir hatten ein paar Teams, die über Jahrzehnte super schlecht waren, wie die Kings oder auch die Nets, auch Golden State war ja lange, lange schlecht. Und wir hatten viel Inkompetenz auch über die letzten 30, 40, 50 Jahre, eigentlich in der gesamten Geschichte der Liga, was so Management anging. Da gab es eben Teams, die haben es besser, manche haben es total schlecht gemacht, auch zwischendurch. Von daher, also so ein Trade wie den von Doncic, das haben wir, glaube ich, selten gesehen oder gar nicht gesehen. Mhm. Aber schlechte Manager gab es schon immer und schlechte Besitzer eigentlich auch. Und augenscheinlich hat jetzt die Dallas Mavericks erwischt. Und die Frage ist halt, wie lange ist Harrison da jetzt im Amt? Der Besitzer scheint ja vollkommen auf seiner Seite zu sein. Von daher würde ich nicht davon ausgehen, dass ihn jetzt entlassen. Aber wenn natürlich dann, was ich in ein paar Monaten klar ist, dass diese Vision, die er da hat, nicht aufgeht, dann kannst du die auch schnell gehen. Aber Stand jetzt ist das nicht einzigartig in der Geschichte der NBA. Aber wenn du überlegst, dass sie vor einem Jahr in den Finals standen mit einem der wahrscheinlich 5 besten Spieler der Welt und der Spieler jetzt nicht mehr da ist, dass sie jetzt die Playoffs verpasst haben und das wahrscheinlich eine Franchise ist, wo jetzt viele gar nicht unbedingt hinwollen und die Fans alles hassen, was mit dem Team zu tun hat. Dieser Absturz ist wahrscheinlich beispiellos.
Ja, krass. Heftige Geschichte. Running hard für die ganzen deutschen Mavericks-Fans, die sich dieses Team ausgesucht haben, weil da mal der größte deutsche Basketballer der Zeiten gespielt hat und jetzt sitzen sie da. Suchen sie sich ein neues Team. Ich würde ja den Knicks anbieten, weil die in meinen Augen ja auch definitiv den Player of the Week in ihren Reihen haben, weil der ja Clutch Player of the Year geworden ist. Aber Dre Vogt hat einen eigenen Kopf. Oder wer ist Spieler der Woche?
Ich würde sagen, wir nehmen einfach Dennis Schröder, weil ich habe es eben schon angesprochen, hat ja in dem Spiel gegen deine Knicks ja wirklich halt ein paar ganz wichtige Sachen getroffen. Und ich finde, dass, was nach all dem, was dieses Jahr los war bei Dennis, ne, mit dem Trade, erst nach Golden State, dann hat das nicht funktioniert, dann den Trade nach Utah, wo man dachte, oh Gott, ey, jetzt haben sie ihn da voll abgeschoben und wie geht's denn jetzt weiter? Und dann landet er in Detroit, so in allerletzter Sekunde, weil die halt denken, oh, also wir brauchen ja einen Point Guard, wäre gut, wenn wir den bekommen könnten. Und was sagt, ich kriege ja immer dann viele Nachrichten, immer so, ah, der soll doch endlich mal in die Euroleague gehen, die Wurst und so, was total Scheiße ist, total Schwachsinn. Und mich freut es aber auch persönlich total, dass er jetzt dahin geht. Und ich habe das auch, ich glaube, wir haben das auch hier versprochen, wo ich meinte, ey, für ihn wäre wahnsinnig wichtig, jetzt in Detroit, ne, diese Rolle zu spielen, von Jaden Ivey, dem verletzten Guard, in die Playoffs zu kommen und dann in den Playoffs so ein, zwei Dennis-Spiele zu haben, weil das hat er ja früher auch schon gemacht, bei den Hawks und auch bei den Lakers und so. Aber jetzt haben wir eins von diesen Spielen gesehen. Im Madison Square Garden, also auf der größten Bühne, die die NBA auch in den Playoffs zu bieten hat. Und mal gucken, ob er nicht noch eins zu Hause vielleicht hat. Vielleicht gewinnen sie auch die Serie. Ich meine, ich denke nicht, aber es kann ja passieren. Und da hoffe ich einfach, dass er im Sommer in einem Markt, wo relativ wenig Geld ist für Free Agents, da aber jetzt nochmal einen Vertrag bekommt, vielleicht über 3 Jahre oder 2+1 oder sowas. Und dann einfach ein bisschen Stabilität reinbringt nach diesem Jahr, wo er ja in Rom gereicht wurde. Weil augenscheinlich, er hat es ja drauf. So. Und deshalb würde ich sagen, Dennis ist ein ganz guter Player of the Week.
Ja, definitiv. Tut natürlich hart weh, aber auch ich habe natürlich diese Situation mitbekommen. Und ich bin da ja ein kleines bisschen ambivalent, weil genau wie du, ich freue mich halt wahnsinnig über Dennis Schröder in der NBA. Ich mag den Typen, wie der spielt. Ich mag diese, das hat so eine, das ist eine Mentalitätssache. Und dann nach dem Jahr hast du vollkommen recht, schön zu sehen, wenn er dann wieder zurückkommt. Ich wünsche ihm trotzdem ab jetzt nur noch Niederlagen für den Rest der Saison, aber das ist ein persönliches Ding. Das hat nichts mit
dir zu tun. Die einzige Frage ist halt, was für ein Trikot kauft man sich? Weil ob er jetzt in Detroit bleibt, ist ja auch eine gute Frage. Ja. Vielleicht einfach ein Braunschweig-Trikot mit Schröder hinten drauf.
Ja. Was glaubst du, wann passiert das? Weil das kommt, sagt er ja selber immer wieder.
Ja, ich meine, das wird wahrscheinlich passieren, wenn er keinen Vertrag in der NBA bekommt mehr. Ich denke, das ist noch ein bisschen hin. Ich meine, ist jetzt auch nicht gut. Er ist ja 31, 32 ist er jetzt. Ich denke mal, so fit wie er ist.
2 Jahre?
Ich würde sagen, ich denke länger. Ich denke 3, 4 Jahre kann er auf jeden Fall noch in der NBA spielen. Vielleicht, wenn er wirklich einen längeren Vertrag bekommt, vielleicht ist danach dann in der NBA Schluss. Auf der anderen Seite sehen wir auch genug Guards, die noch im höheren Alter da unterwegs sind. Aber ja, vielleicht mit 36 zurück, das denke ich, finde ich ein gutes Over-Under, 36,5.
Wer hat mit 40 noch gespielt?
Ist Paul, LeBron, ne? Zum Beispiel gerade.
Ja, nicht mal auf der Guard-Position.
Auf der Guard-Position, Stockton hat mit 40 noch gespielt, glaube ich. Das glaube ich ist bei ihm nicht unbedingt, dass er das in der NBA macht. Aber wer weiß, was mit der BBL ist in ein paar Jahren. Vielleicht kann man auch noch ein bisschen mit 40er mitspielen. Nee, das ist jetzt unnötiger BBL-Slander meinerseits.
Oder die Euro-NBA, die dann irgendwann wieder kommen wird, in welcher Form auch immer. Du hast ja Jobs zu tun. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt kommentierst am Wochenende, musst du mit einfließen lassen. Wir enden immer mit den Highlights und mit den Tipps des Wochenendes. Alle Knicks-Spiele und außerdem?
Ja, eigentlich kann man natürlich jetzt jedes Spiel als Highlight nennen. Es ist ja auch so. Aber wir haben an dem Wochenende jetzt wieder 4 Playoff-Spiele zur guten deutschen Sendezeit. Und das, wie gesagt, das sind jetzt die besten Wochen. Das wird jetzt auch nicht lange mehr gehen. Relativ bald vorbei. Deswegen muss man jetzt alles sehen, was dann um 19 und 21.30 Uhr läuft. Und wir haben Samstag um 19 Uhr Cavs gegen Heat. Um 21.30 Uhr Thunder gegen Grizzly. Das kommentiere ich dann auch. Also es sind beides Mal die Spiel 4. Kann auch sein, dass Thunder gegen Grizzlies dann auch schon vorbei ist. Und Sonntag haben wir dann deine Knicks um 19 Uhr gegen die Pistons in Detroit, Spiel 4. Das kann natürlich dann auch schon sehr, sehr wichtig sein. Und um 21.30 Uhr Lakers gegen Timberwolves. Ebenfalls natürlich wahnsinnig wichtig. Und ich kommentiere dann in der Nacht auf Montag noch die Celtics in Orlando, Spiel 4. Auch das kann natürlich dann schon enden, hoffen wir es nicht. Aber ja, diese 4 Spiele, das ist halt, na klar, es kann sein, dass der Grizzly schon vorbei ist, aber allein der Sonntag mit 19 Uhr, Knicks, Pistons, 21, 30, Lakers, Wolf, das ist schon. Besser wird es, glaube ich, dieses Jahr kaum werden. Ja.
Und das aus deinem Munde. Mit einem, und du bist da so rübergestellt, ist Clutch Player of the Year, ist das eine gute Auszeichnung?
Ich sag mal so, ich werde mit diesem Award nicht warm, weil es gibt ja sowas wie Clutch Scoring, es gibt ja verschiedene Formeln, wie man das ausrechnen kann und so. Und ja, eigentlich müsste man immer dann denjenigen, der da vorne ist, wählen. Also ich hatte Jokic als Clutch-Player, weil die Zahlen von dem einfach auch wahnsinnig gut sind. Und ich finde, bei Clutch-Player wird dann leider zu oft geguckt, wer wirft den Ball denn einfach dann in den Korb. Und das ist natürlich auch wichtig in der Clutch natürlich. Aber wenn du wie Jokic jemand bist, der dann vielleicht einen freien Dreier freispielt und den Ball dann rauspasst und selber auch viel scoren kannst. Es ist, wie viele von den NBA Awards, auch sicherlich persönliches Gusto so. Aber mein Clutch Player of the Year war Jokic.
Nicht mal da gönnt er mir. Trotzdem sehen wir uns wieder nächste Woche. Und dann mit ganz vielen Social Media Videos über Knicks-Fans, die hoffentlich einen Triumph gegen die Pistons feiern in irgendeiner Form. Ich schicke sie dir, wir reden drüber. Danke, Drew Vogt. Das war Triple Double. Bis nächste Woche. Tschüss.